Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christian Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Bauministerium ist heute leider wegen einer Gleichzeitigkeit von Krankheit und Reise der Ministerin leider nicht anwesend. Die Fragen würden dann schriftlich beantwortet. Wir kommen wie an jedem Freitag zuerst zu den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Hoffmann, bitte.
Ja, guten Tag. Von meiner Seite und damit beginne ich jetzt genau. Am kommenden Montag, dem 13. März, wird Bundeskanzler Olaf Scholz um 14.45 Uhr bis 16 Uhr den Ministerpräsidenten des Königreichs Bhutan, Lothar Tschering, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Es handelt sich dabei um den ersten offiziellen Besuch eines Regierungschefs aus Bhutan in Deutschland. Unsere Länder haben seit 2020 diplomatische Beziehungen. Bei dem Gespräch könnten neben den bilateralen Beziehungen auch geopolitische und globale Fragen im Fokus stehen. Im Anschluss an das Gespräch wird es ab 15.40 Uhr eine Begegnung mit der Presse geben. Der Ministerpräsident Bhutans wird im Rahmen seines Besuchs auch von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Am Dienstag, dem 14. März, wird der Bundeskanzler um 13 Uhr den Staatspräsidenten von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden vermutlich bilaterale wirtschafts- und energiepolitische Themen sowie ein Austausch über internationale und regionale Sicherheitsthemen stehen. Eine Pressekonferenz ist für 14 Uhr geplant. Am Mittwoch, den 15. März, tagt um 11 Uhr wie üblich das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Ebenfalls am Mittwoch wird der Bundeskanzler um 12.30 Uhr den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson zu seinem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßen. Mit Blick auf den Europäischen Rat am 23. und 24. März und vor dem Hintergrund, dass Schweden derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, werden bei dem Treffen europapolitische Themen voraussichtlich im Mittelpunkt stehen. Die sicherheitspolitischen Implikationen des russischen Kriegs gegen die Ukraine und die Sicherheit des Ostseeraums werden voraussichtlich der zweite Schwerpunkt des Gesprächs sein. Des Weiteren wird es um bilaterale wirtschafts- und außenpolitische Fragen gehen. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist für 13.45 Uhr geplant. Am Donnerstag, den 16. März, wird Bundeskanzler Scholz dann ab 9 Uhr eine Regierungserklärung zum Treffen des Europäischen Rats am 23. und 24. März im Deutschen Bundestag abgeben. Der Bundeskanzler wird am Freitag, dem 17. März, den Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel, um 9 Uhr zu einem Besuch im Bundeskanzleramt empfangen. Themen sind aktuelle europapolitische Fragen. Unter anderem geht es um die Planungen von Präsident Michel mit Blick auf das Treffen des Europäischen Rats am 23. und 24. März. Am Freitagnachmittag wird Bundeskanzler Scholz dann zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen nach Tokio aufbrechen. Die deutsch-japanischen Regierungskonsultationen gehen auf einen Vorschlag zurück, der im Koalitionsvertrag als Projekt formuliert wurde. Am Samstag, den 18. März, wird der Bundeskanzler sich mit dem Ministerpräsidenten von Japan, Herrn Fumio Kishida, zu einem Gespräch treffen. Etwa zeitgleich werden sich auch die teilnehmenden deutschen Ministerinnen und Minister mit ihren japanischen Counterparts in Tokio treffen. Danach wird es unter dem Vorsitz des Regierungschefs, also der beiden, eine gemeinsame Plenarsitzung der teilnehmenden Ministerinnen und Minister beider Kabinette geben. Dann ist eine gemeinsame Pressebegegnung des Bundeskanzlers und des japanischen Ministerpräsidenten vorgesehen. Im Anschluss wird es ein gemeinsames Gespräch der Regierungschefs mit den Wirtschaftsdelegationen geben. Der Bundeskanzler wird bei seiner Reise von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Zum Abschluss findet ein Abendessen auf Einladung des japanischen Ministerpräsidenten statt. Im Vorfeld, und zwar am kommenden Donnerstag, den 16. März, wird es hier in der BPK um 14.30 Uhr ein Briefing zu diesen ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen geben. Alle weiteren Fragen sollten wir soweit möglich dann dort thematisieren. Soweit die Termine.
Dann haben Sie noch einen Mittag.
Genau, sollen wir erst Fragen zu den Terminen nehmen?
Nee, machen Sie ruhig mit. Machen wir gleich.
Gut. Ja, es handelt sich dabei um etwas, das ich sagen möchte im Namen der Bundesregierung zu der Amok-Tat gestern in Hamburg. Der Bundeskanzler und auch weitere Mitglieder der Bundesregierung haben sich ja bereits zu den erschütternden Nachrichten aus Hamburg geäußert. Und ich möchte dies an dieser Stelle noch einmal für die gesamte Bundesregierung tun. Gestern Abend hat uns die schreckliche Nachricht aus Großborstel in Hamburg ereilt, wo sich eine tödliche Amoktat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas ereignete. Es gibt mehrere Tote und auch Verletzte, teilweise schwer. Der mutmaßliche Täter hatte während einer Veranstaltung in der Gemeinde auf mehrere Menschen geschossen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen, Familien und Freunden der Opfer und bei den Verletzten dieser Tat. Wir wünschen den Verletzten gute Genesung. Die Anteilnahme ist auch bei unseren europäischen Partnern groß. Die örtlich zuständigen Ermittlungsbehörden arbeiten nun mit Hochdruck an der Aufklärung des genauen Tathergangs und der Hintergründe der Tat. Ich möchte mich auch bei den Einsatz- und Rettungskräften für ihren entschlossenen und schnellen Einsatz bedanken. Zu den bisherigen und den laufenden Ermittlungen kann ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Hamburger Innenbehörde haben gleich für 12 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Ergänzung von Herrn Karl.
Ja, ich kann ergänzen, dass die Bundesinnenministerin in engem Kontakt ist mit dem Hamburger ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und dem Innensenator Andi Grote und wir auch davon ausgehen, dass die Bundesinnenministerin heute noch den Tatort in Hamburg besuchen wird, sich dort auch äußern wird. Sie hat heute Nacht schon gesagt, dass sie erschüttert ist über diese furchtbare Gewalttat in der Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg, dass auch ihre Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen sind, bei den Gemeindemitgliedern, aber auch gerade bei den Einsatzkräften der Polizei, den Rettungskräften in diesem schweren Einsatz. Und bei denen möchte sie sich natürlich auch dann persönlich bedanken.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Vielen Dank. Fangen wir gleich mit dem Thema an. Gibt es Fragen zum Amoklauf in Hamburg? Herr Rinke?
Es ist vielleicht ein bisschen zu früh, weil die Pressekonferenz ja, wie erwähnt, in Hamburg erst um 12 Uhr stattfindet. Aber ich hätte ganz gerne gewusst, ob von Bundesebene aus schon irgendwelche Konsequenzen wegen dieser Gewalttat ins Auge gefasst werden. Also von Verschärfung, Waffengesetz und Ähnliches.
Also wir sind in engem Kontakt mit den Hamburger Behörden, aber die Ermittlungen werden selbstverständlich dort geführt. Die Hamburger Ermittlungsbehörden sind dafür zuständig und Ermittlungsergebnisse muss man unbedingt abwarten, bevor man über Schlussfolgerungen redet.
Herr Jess.
Wenn ich es richtig gehört habe, dann fiel eben das Wort Amok-Aktion oder Amoklauf. Wie gesichert ist es, dass man davon ausgehen kann? Das wäre ja doch etwas anderes als ein Anschlag.
Das ist der Begriff, den die Hamburger Polizei, glaube ich, in den ersten Wertungen verwendet hat. Und jetzt warten wir ab, wie sich die Hamburger Polizei um 12 Uhr äußert und wie die weiteren Bewertungen sind.
Weitere Fragen? Das sehe ich erstmal nicht. Dann gehen wir kurz die Termine des Bundeskanzlers durch zum Besuch aus Bhutan. Zum Besuch aus Aserbaidschan. Zu Bhutan? Fragen Sie, Herr Rinke. Achso, da sind wir. Entschuldigung, falsche Seite.
Frau Hoffmann, vielleicht könnten Sie doch ein paar Worte mehr verlieren zu dem ja doch etwas ungewöhnlichen Besuch des Gastes aus Bhutan. Sie hatten auf geopolitische Aspekte hingewiesen. Spielen Energiefragen auch eine Rolle?
Tut mir leid, ich kann da jetzt im Moment nicht mehr dazu sagen. Ich will den Gesprächen auch nicht vorgreifen. Es wird ja dann eine Pressebegegnung geben und da werden die beiden sicherlich in größerem Detail auch auf den Inhalt der Gespräche eingehen.
Herr Jung dazu?
Sie meinten ja, es geht auch um geopolitische Fragen. Um welche denn?
Wie gesagt, ich würde jetzt keine Details nennen wollen. Das tun wir ja in der Regel nicht vor Gesprächen, um dem auch nicht vorzugreifen, sondern wir umreißen ja nur grob die Thematik. Und das ist mit dem Begriff geopolitisch getan und alles Weitere. Da würde ich Sie dann bitten, bei der Pressekonferenz nachzufragen.
Gibt es weitere Fragen zum Besuch aus Bhutan? Das sehe ich nicht. Zum Besuch aus Aserbaidschan. Herr Jung, bitte.
Wird der Kanzler die Aggression Aserbaidschans thematisieren und verurteilen?
Wie gesagt,
Also gegenüber Armenien.
Ja. Ich Es ist so, dass ja die Bundesregierung ausdrücklich begrüßt, dass es Gespräche zwischen Aserbaidschan und Armenien verstärkt neuerdings gibt. Und sie unterstützt den dortigen Friedensprozess ja auch durch die Entsendung von Personal in die EU-Mission dort in der Region. Und ansonsten würde ich mich im Voraus zu Gesprächen nicht äußern wollen.
Und Lernfrage, hat die Bundesregierung mittlerweile herausgefunden, wer Armenien angegriffen hat letztes Jahr?
Ich habe dazu nichts Neues zu sagen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zum Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten? Herr Rinke.
Da Schweden auch Untersuchungen an der Anschläge oder Explosion an der Nord Stream Pipeline vornimmt, hätte ich ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler erwartet, da neue Erkenntnisse zu bekommen oder er den schwedischen Ministerpräsidenten über die deutschen Erkenntnisse informieren wird.
Ich muss noch mal sagen, dass ich einfach über die konkreten Inhalte der Gespräche und die ganz konkreten Erwartungen jetzt im Voraus nichts sagen kann. Aber Sie wissen ja auch, dass über diese Ermittlungen die Behörden, die dänischen, die schwedischen und auch die deutschen Behörden in engem Austausch miteinander sind und natürlich auch die Regierungen da ständig informiert sind über den Ermittlungsstand.
Herr Jungner.
Falls das schon Nord Stream-Thema ist, Herr Vorsitzender.
Ja, ich würde vorschlagen, wenn wir das sozusagen das Nord Stream-Thema als Ganzes nochmal, schreibe ich es auf und dann machen wir es gleich. Ja? Gibt es sonst noch Fragen zum Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten direkt? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Regierungserklärung? Und ich würde auch den Besuch von Herrn Michel darunter fassen. Herr Rinke.
Ja, vielleicht zum Zeitpunkt. Es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Regierungserklärung eine Woche vor dem Gipfel stattfindet. Warum findet die nicht in der Woche direkt an dem Tag des Gipfels statt? Wie früher?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das würde ich nachrechnen. Und ja, das würde ich nachrechnen.
Gibt es Fragen weitere zu dem Besuch von Herrn Michel? Sehe ich nicht. Dann zur Reise von Herrn Japan. Da hat er auch eine Frage. Sie sitzen da hinten.
Ja, Frau Hoffmann, Sie haben hier hinten. Ja. Sie haben erwähnt, dass das im Koalitionsvertrag auch nochmal steht als Schwerpunkt, die Beziehungen zu Japan. Fünf Minister, hören wir aus Tokio, sollen da mitreisen. Können Sie das nochmal konkretisieren, wer das sind, außer Herrn Scholz und Herr Pistorius? Und was dann da auch nochmal die Schwerpunkte sind, die man quasi auch aus dem Koalitionsvertrag ableitet? Oder ist das einfach auch dem geschuldet, weil Japan jetzt den G7-Vorsitz hat?
Also um das noch einmal ganz stark zu präzisieren, im Koalitionsvertrag sind die Konsultationen als ein Projekt angesprochen oder hat man die bereits erwähnt als ein Projekt. Und dieses Projekt wird jetzt mit den Konsultationen realisiert. Was das gesamte Kabinett angeht, würde ich die Kollegen bitten zu sagen, wer das jeweils ist, damit ich hier nicht irgendwie eine unvollständige oder falsche Liste abgebe. Wir könnten das auch einsammeln und hinterher nachreichen.
Das wäre vielleicht das Einfachste, genau. Bevor wir jetzt hier eine Einzelabfrage machen. Die Reise ist ja auch noch ein bisschen hin. Gibt es weitere Fragen zur Japan-Reise? Herr Kollege.
Ja, Ivo Tuchel, NHK. Frau Hoffmann, würde gerne wissen, mit welchen Erwartungen und der Bundeskanzler nach Japan reist und welche speziellen Themen ihn da besonders interessieren. Und in dem Zusammenhang, es sind ja die ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen. Was sind da die Erwartungen? Warum werden diese Regierungskonsultationen bilateral jetzt gestartet? Und welche Bedeutung misst man da dem deutsch-japanischen Verhältnis bei?
Ja, ich glaube, dass das jetzt auch so relativ schnell nach dem Abschluss des Koalitionsvertrages mit relativ kurzem Vorlauf auch umgesetzt wird, zeigt, wie wichtig die deutsch-japanischen Beziehungen aus Sicht der Bundesregierung sind, welche große Bedeutung man ihr beimisst. Der Kanzler wird ja auch mit einer großen Wirtschaftsdelegation reisen, eben mit wichtigen Ministern aus dem Kabinett. Insofern, glaube ich, kann man das allgemein als Signal und Symbol für die Bedeutung der deutsch-japanischen Beziehungen werten.
Zusatz? Und, beziehungsweise zu der ersten Frage, welche speziellen Themenfelder, welche Erwartungen hat der Kanzler?
Ja, ich tue mich jetzt immer schwer, das so konkret zu sagen, was ganz genau da besprochen werden wird. Ich gehe sehr fest davon aus, dass es natürlich um die bilateralen Beziehungen und auch um die Beziehungen zur EU gehen wird. Sicher auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen dieses Krieges insgesamt, aber natürlich auch um die Situation in Asien und im pazifischen Raum.
Herr Jung dazu?
Wird Japans Aufrüstung Thema sein für den Kanzler und eventuelle deutsche Rüstungsexporte?
Wie gesagt, in dieser Konkretion würde ich den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen wollen.
Aber Sie haben auf dem Schirm, dass Japan aufrüstet.
Die Bundesregierung hat alle Entwicklungen in der Region auf dem Schirm. Davon können Sie ausgehen.
Gibt es weitere Fragen zur Reise des Bundeskanzlers nach Japan? Das sehe ich nicht. Dann ist mir zugerufen worden, das Thema Haushalt und die Verschiebung der... Herr Jessen, was ist Ihr Problem?
Ja, doch noch zu den Terminen.
Ach, nur noch einen Termin haben Sie.
Okay. Ja, ja. Zu einem Termin, den Sie nicht genannt haben, der aber wohl als solcher existiert. Jedenfalls hat die israelische Botschaft bestätigt, dass am, glaube nächsten Donnerstag Premierminister Netanyahu zu einem Staatsbesuch nach Berlin kommen werde. Ist das so? Warum wurde das nicht erwähnt und was wird da besprochen, wenn es so ist?
Ich kann Ihnen dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.
Entschuldigung, wenn die israelische Botschaft bestätigt, dass ein solcher Besuch stattfinden wird, dann sollte doch die Bundesregierung wissen, ob er stattfindet.
Ich kann das jetzt im Moment nicht bestätigen.
Pardon, wenn ich nochmal nachfrage. Die Botschaft des Staates Israel sagt, ja, es gibt einen Besuch von Premierminister Netanyahu in Berlin und die Bundesregierung weiß davon nichts, das Auswärtige Amt auch nicht, Frau Sasser?
Pardon, wenn ich bei meiner Antwort bleibe, es ist, wie ich gesagt habe.
Es tut mir leid, Herr Jessen, aber ich würde mal sagen, es gibt gerade keine Antwort. Vielleicht kommt die ja noch.
Ungewöhnlich.
Der Wort des Tages oder vielleicht Anfang nächster Woche. Herr Jung.
Ich würde einmal kurz an Herrn Rinke das, was ich schon vermutet hatte, was die Erklärung dafür ist, dass der Bundeskanzler die Regierungserklärung zum Europäischen Rat in dieser Woche abhält, ist die Erklärung, ist die, dass in der nächsten Woche keine Sitzungswoche ist.
So, jetzt ist sie dran, Herr Jung.
Frau Sasse, Lernfrage. Solche bilateralen Besuche von Herrn zum Beispiel Netanyahu müssen ja quasi angemeldet werden. Gibt es da irgendwelche Austausche zwischen Israel und dem Auswärtigen Amt? Wissen Sie von etwaigen Reiseplänen?
Das ist ja jetzt ein Versuch, aus mir das zu entlocken, was Frau Hoffmann gerade nicht sagen wollte oder wozu sich Frau Hoffmann gerade nicht äußern wollte. Deswegen muss ich Sie um Verständnis bitten, Herr Jung, dass ich da auf diese Frage keine Antwort geben kann. Insgesamt ist es aber natürlich so, dass wir als Auswärtiges Amt sowohl mit der israelischen Regierung als auch mit der Botschaft hier in Berlin des Staates Israel in engem Austausch stehen.
Frau Hoffmann, Sie würden schon sagen, dass es ungewöhnlich ist, weil normalerweise freitags Sie hier die öffentlichen Termine des Kanzlers uns präsentieren. Und wenn das stimmt, was die israelische Botschaft bestätigt hat, wovon ja auszugehen ist, dann ist das hier doch ungewöhnlich ihrerseits.
Ich würde das jetzt hier weder einordnen, noch bewerten, noch kommentieren.
Herr Steinkohl.
Mal unabhängig von Besuch oder eventuell Nichtbesuch die Frage an die Bundesregierung. Wie bewerten Sie denn die geplanten Eingriffe der israelischen Regierung in den Rechtsstaat und die daraus folgenden Demonstrationen und Ausschreitungen?
Ja, wir sehen natürlich das Geschehen in Israel und nehmen das zur Kenntnis. Wie Sie wissen, sind ja die deutsch-israelischen Beziehungen eng. Uns verbindet eine enge Partnerschaft. Ich würde mich aber jetzt zu solchen innenpolitischen Vorgängen hier nicht einlassen wollen und das nicht kommentieren wollen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jess,
versuchen wir es. Ich probiere es dann doch nochmal. Die Tatsache, dass Sie zu einem Besuch, der von der israelischen Botschaft bestätigt wird, nicht sagen möchten, bedeutet doch logisch, dass aus Sicht der Bundesregierung es die Verabredung eines solchen Besuches derzeit nicht gibt, oder?
Diese Spekulationen überlasse ich Ihnen und bestätige das in keiner Weise.
Welche andere Erklärung könnten Sie denn dann geben für eine Auskunftsverweigerung, die völlig abweicht vom üblichen Prozedere?
Ich möchte das jetzt hier nicht kommentieren, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt und das wird auch durch weitere Fragen sich nicht ändern.
Herr Jung, können Sie noch mal sagen, was Herr Scholz am Donnerstag macht?
Meines Wissens ist er am Donnerstag in Berlin.
Zufall.
Tja, ich habe ja auch schon Termine von ihm angekündigt.
Ja, was war das am Donnerstag nochmal?
Was war das am Donnerstag, genau.
Wenn ich helfen darf, eine Regierungserklärung.
Ach ja, genau. Und kommt nicht noch irgendein Gast? Es kommen ja viele Gäste diese Woche.
Gibt es weitere Fragen?
Aus aller Welt.
Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir jetzt zum berühmten Haushaltsthema, das ich eben schon mal versucht habe zu intonieren. Herr Rinke hatte, glaube ich, die erste Frage dazu.
Genau, eine Frage an das Finanzministerium. Nachdem jetzt die Präsentation der Eckwerte erstmal verschoben wurde, hätte ich die Frage, ob Sie uns einen neuen Zeitpunkt nennen können.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Der Minister hat sich ja gestern dazu geäußert und bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass der Kabinettsbeschluss für die Eckwerte verschoben wird und hat dabei ja auch gesagt, dass er explizit jetzt keinen neuen Zeitplan nennt. Die Gespräche werden jetzt weitergeführt und deswegen kann ich Ihnen heute auch keinen neuen Stand dazu geben,
was den Zeitplan. Es gibt ja, wenn ich nochmal nachfragen darf, es gibt ja einen Zeitplan, der auf der Präsentation der Eckwerte aufbaut. Ist der gefährdet oder sehen Sie da noch Puffer, wenn diese Eckwerte jetzt in 1, 2, 3, 4 Wochen vorgelegt werden?
Nein, wir befinden uns ja jetzt im ganz normalen Verfahren der Haushaltsaufstellung und Sie wissen ja, dass am Ende der Haushaltsaufstellung das Haushaltsaufstellungsverfahren mündet in einen Regierungsentwurf, der dann wiederum vom Kabinett beschlossen und vorgelegt wird. Das ist in der Regel im Juni der Fall und in diesem Verfahren befinden wir uns zurzeit.
Aber Sie können den Zeitplan des Gesamtverfahrens noch einhalten?
Wie gesagt, wir sind jetzt immer noch im normalen Aufstellungsverfahren. Es ist im Übrigen, wenn ich darauf hinweisen darf, auch nichts Neues, dass mal Eckwerte verschoben wurden. Im letzten Jahr wurde die Vorstellung der Eckwerte zum Beispiel auch verschoben. Von daher ist es das, gibt es jetzt, was den Zeitplan betrifft, keinen neuen Stand.
Weitere Fragen zum Thema Haushalt? Herr Haug erstmal, dann machen wir vorne weiter, Herr Rinke. Herr Haug, Sie sind da, ne? Ist das richtig? Naja, jetzt meint er, ich sehe das Mikrofon.
Frau Kalwey, können Sie noch mal konkretisieren, woran es jetzt explizit hakt? Also 70 Milliarden mehr Ausgaben als vom BMF oder vom Finanzminister vorgesehen. Können Sie das noch mal auf die Einzelressorts beispielsweise runterbrechen? Also wer muss von seinen Wünschen ein bisschen Abstand nehmen? Können Sie da irgendwie mal das ein bisschen klarer darstellen?
Da bitte ich jetzt einfach um Verständnis, dass ich mich jetzt nicht zu den Gesprächen äußere, die im Rahmen dieser Haushaltsverhandlungen bereits geführt worden sind und was die Wünsche von unterschiedlichen Ministerien oder Ministern und Ministerinnen betrifft. Da können Sie der Presse entnehmen, was da teilweise die Vorstellungen sind. Ich werde mich jetzt hier aber nicht konkret dazu äußern, was jetzt zum Beispiel die Summe ist oder ob es eine Summe X gab, an der es gescheitert ist. Der Minister hat ja auch gestern darauf hingewiesen, dass sich seit Beginn der Vorbereitung der Eckwerte die Risiken für den Haushalt weiter erhöht haben. Er hat insbesondere die Zinslast genannt, die gestiegenen Zinsen, die sich jetzt für 2023 bei knapp 40 Milliarden Euro befinden. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass diese Haushaltsverhandlungen die schwierigsten sind, die es seit über 10 Jahren gab und dass die Spielräume entsprechend eng sind und man deswegen vor dem Hintergrund weiterreden muss.
Dann machen wir hier vorne weiter.
Ja, Richter von der SZ, Frau Hoffmann, sieht denn der Bundeskanzler das Problem bei den Ressorts, weil Sie zu hohe Forderungen gestellt haben? Oder liegt hier aus seiner Sicht ein Versäumnis des Finanzministers vor? Und nochmal eine Frage ans BMF zum Zeitplan. Nochmal anders gefragt, wann müsste denn eigentlich spätestens eine Einigung vorliegen, damit es keine Probleme gibt? Dankeschön.
Also der Bundeskanzler sieht das Ganze grundsätzlich sehr gelassen. Wie auch schon gesagt wurde, ist das kein ungewöhnlicher Vorgang, dass da nochmal verschoben wird. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das soll sogar schon mal zu der Zeit vorgekommen sein, als der Bundeskanzler noch in seiner vorherigen Funktion gewesen ist. Insofern besteht da kein Anlass zur Sorge oder zu irgendwelchen Einordnungen oder Beurteilungen.
Vielleicht zum Zeitplan nochmal, genau, der maßgeblich ist ja am Ende des Aufstellen des Regierungsentwurfs, den das Kabinett beschließen wird. Und alles, was davor passiert, ist normales Haushaltsaufstellungsverfahren. Da gibt es keinen festgelegten Zeitraum, wann etwas bis wann durchgeführt sein muss.
Danke.
Herr Rinke.
Hat sich erledigt, das war auch meine Frage.
Dann ist Herr Jung dran zu dem Thema.
Frau Kawai, wird Ihr Ministerium versuchen, die Einnahmenseite zu verbessern?
Wie gesagt, es sind Gespräche, die hinter den Kulissen geführt werden. Der Minister hat sich aber auch zu dem Thema geäußert. Er hat auch gestern noch mal darauf hingewiesen, was das Thema Steuererhöhung zum Beispiel betrifft, dass die Steuerlast bei den Bürgerinnen und Bürgern wie auch den Unternehmen bereits sehr hoch ist. Das kennen Sie, da kennen Sie seine Position, was alle anderen Dinge betrifft. Wie gesagt, die Gespräche werden hinter den Kulissen geführt.
Frau Baron, Ihr Ministerium wird ja auch an den Gesprächen beteiligt sein. Hoffen Sie weiterhin, dass die Einnahmenseite sich verbessert des Bundes? Und Frau Kolwey, nur eine kleine Lernfrage. Werden die Einnahmen der Cannabissteuer auch schon mit einberechnet?
Ich kann nur noch mal wiederholen, es wird regierungsintern gesprochen und das ist gut und richtig so.
Zu den Einnahmen der Cannabis-Steuer müsste ich mich nochmal, da weiß ich nicht, was da jetzt der Stand ist, ab wann die quasi im Haushalt berücksichtigt werden können. Es können ja grundsätzlich Vorhaben oder Einnahmen berücksichtigt werden, die quasi bei Aufstellung des Haushalts als Gesetz feststehen. Das müsste ich nochmal nachprüfen.
Bitte.
Frau Hoffmann, Alexander Budwig vom Mitteldeutschen Rundfunk. Meseberg war ja dazu da, so ein bisschen das Wir-Gefühl in der Bundesregierung zu stärken. Jetzt heißt es wieder so ein bisschen jeder gegen jeden. Ist der Effekt von Meseberg damit schon wieder verpufft? Und Frau Baron, Ihr Minister hat ja gestern angekündigt, ein milliardenschweres Subventionspaket für Öl- und Gasheizung oder den Ersatz von Öl- und Gasheizung auflegen zu wollen. Ist das damit gefährdet?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich gelungen in Meseberg, was ja das zu tun, wofür ja diese Klausuren eigentlich auch immer da sind, nochmal gemeinsam so etwas die größeren Linien zu ziehen und sich auch auf die gemeinsamen Ziele nochmal verstärkt zu verständigen. Das Thema war ja, das wissen Sie, Zuversicht. Und ich glaube, das kennzeichnet jetzt auch diese Gespräche und das bei Haushaltsgesprächen, speziell auch in einem Jahr, in dem ja dann die Ausgabensituation deutlich anders ist als in den Jahren davor, dass es da eine gewisse Zeit braucht, bis man sich da wirklich einig wird. Ich glaube, das ist ganz selbstverständlich.
Und ich kann nur noch mal ergänzen, es wird regierungsintern gesprochen, da gehören die Gespräche hin und da tauscht man sich aus.
Nachfrage an Frau Hoffmann. Sie haben gerade das schöne Wort Zuversicht noch mal benutzt, was der Kanzler ja auch geprägt hat. Wie zuversichtlich ist denn der Kanzler, dass sich trotz der schwierigen Haushaltsverhandlungen die Projekte der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag noch umsetzen lassen?
Er ist zuversichtlich.
Herr Rinke.
Ja, das eine Thema ist eben schon angesprochen worden, dieses neue Förderprogramm, was gestern erwähnt wurde. Frage an Frau Kalwey. War das bei den Anmeldungen des Wirtschaftsministeriums für den Haushalt 2024 eigentlich schon dabei oder ist das jetzt ein Betrag, der noch oben drauf kommt?
Da würde ich mich meiner Kollegin anschließen und darauf verweisen, dass das Gespräche sind, die zwischen den Ministern geführt werden und die hinter verschlossenen Türen geführt werden.
Aber Sie müssten doch zumindest sagen können, oder Frau Baron, ob das ein zusätzliches Programm ist oder ob das in den Anmeldungen für den Haushalt 2024 eigentlich als Ausgabenposten schon vorhanden war.
Es sind laufende Beratungen und deswegen möchte ich auf den laufenden Charakter dieser Beratung verweisen und mich jetzt nicht zu Details äußern.
Herr Kollege.
Felix Rupprecht von der Bild-Zeitung. Ich würde auch gerne zum Gebäudeenergiegesetz vom BMWK wissen, ob man schon beziffern kann, wie hoch die Kosten für die Umsetzung konkret sind und in welchem Umfang das vom Bund gefördert werden soll.
Konkrete Zahlen kann ich nicht nennen. Wir sind ja jetzt gerade erst sozusagen in der Phase der Ressortabstimmung, und in der Phase der Ressortabstimmung werden ja genau auch diese Fragen erörtert. Der Normenkontrollrat wird eingebunden, und das ist das übliche Verfahren, was jetzt geführt wird. Der Minister hat eben deutlich gemacht, es ist wichtig, dass die Wärmewende erfolgt, aber natürlich mit sozialer Abfederung. Und über alles Weitere wird in der Ressortabstimmung und in den parallelen Beratungen zum Haushalt verhandelt.
Herr Feld?
Ja, eine Frage zum Verfahren. Wird es jetzt bei Einzelgesprächen bleiben oder könnte das auch ein Weg sein, dass man sich irgendwann mal im Kollektiv einschließt und wartet und verhandelt, bis weißer Rauch aufsteigt?
Die Frage war zum Haushalt oder zum...
Ja, zum Haushalt.
Ach so, Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, es werden jetzt erstmal Gespräche geführt, und ob die jetzt in welchem Kreis die jetzt stattfinden, in welcher Runde, in welcher Größe, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern.
Herr Steinkohl, noch eine Frage dazu.
Frau Hoffmann, ist eigentlich das Thema Haushalt in Meseberg überhaupt nicht angesprochen worden? Und ist der Bundeskanzler vom Schritt des Bundesfinanzministers eiskalt überrascht worden?
Ich muss da vielleicht noch mal grundsätzlich was zum Charakter dieser Kabinettsklausuren sagen. Das Ziel ist da nicht, dass man sozusagen mit den aktuellen Themen sich beschäftigt, die ohnehin das Kabinett und die Regierungsmitglieder im Grunde permanent beschäftigen und umtreiben, sondern das geht da eher um größere grundsätzliche Themen, um längere Linien, um vielleicht auch das, was manchmal in dem Regierungsalltag, sage ich jetzt mal, zu kurz kommt oder wofür kein Raum ist. Das ist eigentlich das Ziel, und da haben wir uns ja zum Beispiel mit dem Thema KI beschäftigt. Wir haben aber auch grundsätzlich, und das war das Stichwort Zuversicht, nochmal gefragt, wie kommuniziert die Regierung, wie geht man mit diesem großen Projekt der sozialen und vor allen Dingen ökologischen Transformation, das sich die Regierung vorgenommen hat, um. Also der Charakter ist nicht, dass man da sitzt und jetzt sagt jeder mal, was er im Haushalt gerne hätte. Das trifft nicht den Charakter dieser Kabinettsklausuren. Dass es daneben natürlich am Rande immer Bilaterales gibt und dass immer es auch um das Aktuelle geht, klar, das gibt es auch. Aber wie gesagt, das sind keine Haushaltsverhandlungen und keine Ersatzhaushaltsverhandlungen, sondern das hat einen völlig anderen Charakter.
Nachfrage, aber trotzdem, war der Kanzler jetzt überrascht oder nicht? War er vorher eingeweiht vom Bundesfinanzminister oder nicht?
Der Kanzler ist sehr eng mit seinem Finanzminister ständig im Gespräch über alles Mögliche, aber natürlich auch über die Haushaltsfragen.
Herr Jessen.
Frage ans Familienministerium. Können Sie uns sagen, in welchem Planungsstatus oder auch nicht sich die Kindergrundsicherung befindet, auch vor dem Hintergrund der Ansage des Finanzministers? Ministerin Paus hat das ja als das größte Sozialprojekt dieser Bundesregierung bezeichnet und beteuert, der Kanzler würde die Grundsicherung unterstützen. Ist die nach Ihrem Kenntnisstand gesichert im Haushalt?
Also da muss ich darauf verweisen, was gerade schon gesagt wurde, die Haushaltsberatungen laufen gerade, und deshalb können wir uns zu Details nicht äußern im Moment.
Ja, aber das ist ja kein Detail. Die größte, wenn eine Fachministerin ein Projekt als das größte sozialpolitische Projekt der Regierung bezeichnet und man nun befürchten kann, dass nach der sozusagen Ansage des Finanzministers, das einfach so nicht mehr stattfindet. Das ist doch kein Detail. Das ist doch eine grundsätzliche Weichenstellung. Deswegen würde mich schon interessieren, ist die Sicherung der Kindergrundsicherung nach Ihrem Kenntnisstand in der aktuellen Haushaltsplanung mit drin?
Die Kindergrundsicherung wird vom Familienministerium als prioritäres Vorhaben gesehen, dass auch im Haushalt Priorität haben muss. Auf jeden Fall Priorität vor Ausgabenwünschen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Aber dennoch, die Haushaltsberatungen laufen gerade und deswegen kann ich darauf nicht weiter eingehen.
Gibt es Herr Jung noch mal dazu?
Frau Kalbey, ist die Bekämpfung von Kinderarmut keine Priorität von Herrn Lindner?
Also ich glaube, wir haben uns hier an der Stelle schon zu dem Thema geäußert und auch der Minister hat sich wiederholt zu dem Thema Kindergrundsicherung geäußert, in einem Interview, was er letzte Woche geführt hat, dass es natürlich ein wichtiges Vorhaben ist. Und dabei würde ich es jetzt gerne belassen. Wie gesagt, wir reden jetzt hier über Haushaltsverhandlungen, die werden aber nicht hier geführt. Und dazu gehört auch, dass wir jetzt nicht hier über die Frage diskutieren, prioritäre Ausgaben, was in diesen Haushalt reinkommt. Und da bitte ich einfach um Verständnis, dass diese Gespräche zwischen den Ministerinnen und Ministern geführt werden.
Ja, wir reden ja nicht über Details, sondern einfach nur um politische Prioritätensetzung. Ist das eine Priorität des Finanzministers?
Und da habe ich es Ihnen gerade gesagt.
Herr Kollege.
Maximilian Stascheitze, Pioneer, auch eine Nachfrage ans Familienministerium. Bis wann müssen die Eckwerte für den Haushalt Ihrer Ansicht nach stehen, damit die Einführung der Kindergrundsicherung ab 2025 realistisch ist?
Die Kindergrundsicherung ist nicht nur ein sozialpolitisch wichtiges Projekt, sondern auch ein Digitalisierungsprojekt. Und dafür müssen 2024 die ersten Schritte unternommen werden. Aber auch da gilt, dass, wie es konkret weitergeht, dazu kann ich jetzt noch nicht Stellung nehmen.
Wenn ich eine Nachfrage dazu stellen darf, gehen Sie davon aus, nach den bisherigen Gesprächen von Frau Paus und Herrn Lindner, dass der finanzielle Umfang bei den von Frau Paus, bei der von Frau Paus geforderten Summe bleiben kann?
Ich verstehe Ihre Frage, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich auch dazu nichts sagen kann.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Haushalt? Das sehe ich erstmal nicht. Dann steht auf meiner Liste eine Frage von Herrn Körper zum Stichwort Sanktionen.
Na, Frau Hoffmann und vielleicht auch ans BMWK, ist Ihnen bekannt, dass die Sanktionen auf russische Holzimporte in Deutschland im großen Stil umgangen werden? Und wenn ja, was tun Sie dagegen?
Würde ich gerne ans BMWK geben. Ich habe da jetzt im Detail keine Kenntnis, aber der Wirtschaftsminister hat sich ja sehr mit dem Thema Umgehung von Sanktionen beschäftigt.
Genau, also Minister Habeck hat vor einigen Tagen ja Initiativen vorgestellt, um nochmal strenge Maßnahmen zu ergreifen, wie man Sanktionsumgehung begegnen kann. Also Stichwort eine Art Endverbleibskontrolle, die wir aus dem Bereich von Rüstungssparten kennen, oder eine im Land Verbleibskontrolle auch bei anderen Gütern auszudehnen. Das sind Vorschläge, die wir auch auf der europäischen Ebene einbringen, auf der europäischen Ebene diskutieren. Daher möchte ich mich aber nicht zu einzelnen Produktkategorien oder Länder äußern, weil das eben gerade auch im europäischen Kontext beraten wird. Aber das Ziel sehr, sehr klar ist. Das Ziel ist, es gibt Stellschrauben, an denen man drehen kann, um auch an den Sanktionspaketen Dinge und Umgehung besser zu verhindern. Und dafür sozusagen werben wir auch im Kreis der europäischen Partner.
Zusatz dazu, in Hamburg bietet nach unseren Recherchen ein chinesisches Unternehmen ganz offen Holzprodukte von russischen Oligarchen an. Kann das sein? Und wenn ja, wie kann man dann überhaupt noch davon sprechen, dass Deutschland diese Sanktionen wirklich umsetzt?
Also wie gesagt, ich möchte zum Einzelfall jetzt nicht Stellung nehmen, aber man muss zum einen immer gucken, ist es wirklich ein Sanktionsverstoß, dann ist es natürlich klar, dass jeglicher Hinweis an die zuständigen Ermittlungsbehörden gegeben werden müssen. Oder es ist eben eine Frage, wo eine Regelung nicht klar auf einen Sanktionsverstoß hindeutet, es aber sehr wohl sein kann, dass Umgehungen konstruiert werden oder dass Umgehungen über Drittländer konstruiert werden, dann eine etwas andere rechtliche Konstellation, für die man wahrscheinlich dann Lücken noch schließen muss. Beide Sachverhalte muss man immer unterscheiden. Aber klar ist, dass natürlich Hinweisen, die es gibt, nachgegangen werden muss und Hinweise an die strafrechtlichen Ermittlungsbehörden weiterzugeben sind.
Herr Bund sagt dazu? Herr Bund sagt dazu zu dem Thema? Nicht zu dem Thema. Gut, gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Erstmal Herr Jung. Dann bitte, Herr Jung, Sie sind dran.
Stand jetzt ist es ja verboten, russisches Holz in die EU zu importieren, Frau Baron. Hat dann Ihr Ministerium bisher Kenntnis davon erlangt, dass das in irgendeiner Weise schon umgangen worden ist? Der Kollege hat ja gerade ein Beispiel genannt. Haben Sie schon in den letzten Monaten eigene Erkenntnisse gehabt?
Das müsste ich prüfen, ob ich das eventuell nachreichen kann. Berührt werden aber wahrscheinlich auch andere Behörden, die Sie angesprochen haben. Also die müssen Sie wahrscheinlich eben auch nochmal kontaktieren. Ich prüfe das aber gerne, ob wir dazu etwas sagen können.
Wie gesagt, mir geht es um Ihre Erkenntnisse, Ihres Ministeriums.
Wie gesagt, muss ich prüfen.
Danke. Herr Kollege, bitte.
Frage an das Finanzministerium. Können Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltsberatung garantieren, dass die vom Finanzminister angekündigte Bildungsmilliarde auch weiterhin im kommenden Bundeshaushalt steht?
Wir wären noch beim Thema Sanktionen. Okay. Können wir das? Ja? Das Thema Bildung steht ja auch da. Dann ist Herr Körper nochmal dran.
Vielleicht das BMF nochmal fragen. Das ist die Frau Kalwey. Ist dem Zoll ist bekannt, dass Birkensperrholz in großem Stil aus Russland über China nach Deutschland kommt. Warum wird da nicht wirklich gegen vorgegangen?
Das, was Sie jetzt hier gerade sagen, dazu kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Da müsste ich Sie wirklich bitten, sich auch an die Pressestelle der Generalzolldirektion zu wenden. Und zu Ihrer anderen Frage kann ich eigentlich nur auf das mich beziehen, was auch Frau Baron schon gesagt hat.
Darf ich noch einen Zusatz? Müsste einem nicht auffallen, wenn Birkensperrholz aus Russland sanktioniert ist und das auf einmal aus China kommt, wo in China gar keine Birken zur Produktion geschlagen werden, dass da was nicht stimmen kann?
Wie gesagt, da müsste ich Sie wirklich bitten, sich an die Kolleginnen und Kollegen zu wenden. Ich kann jetzt hier von hier aus zu diesem Einzelfall mich nicht verhalten. Tut mir leid.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Da Herr Kahr gleich in 10 Minuten weg muss, weil es einen Anschlusstermin gibt leider, versuchen wir jetzt mal die Themen, die möglicherweise mit ihm im Zusammenhang stehen, ein bisschen vorzuziehen. Deswegen würde ich das Thema Bildung, Herr Steinkohl, ein bisschen nach hinten rücken wollen. Wir fangen mal an mit der Visavergabe Türkei-Syrien, wo Sie ja zumindest bei der Frage der Einreisen betroffen sind. Herr Haug hat eine Frage dazu.
Ich hätte nochmal eine Verständnisfrage an das BMI und an vielleicht auch an Frau Sasse. Zum einen, ob Sie nochmal die Zahlen an erleichterten Erdbebenvisa modifizieren können. Die letzten waren, glaube ich, vom vergangenen Freitag. Vielleicht gibt es nochmal eine neue Entwicklung. Und die andere Frage, entweder habe ich das nur falsch verstanden, dieses erleichterte Visa-Verfahren für Schengen-Visa bezieht sich nur auf türkische Erdbebenopfer? Oder ist das auch durchaus für syrische Erdbebenopfer beantragbar, auch dann in den entsprechenden Botschaften in Amman, Erbil oder in Istanbul oder wo auch immer? Oder gibt's da eben nur das Verfahren des Familiennachzugs? Also wie sieht's explizit für die Syrer aus und wie sind da die Zahlen derjenigen, die da das schon beantragen konnten?
Herr Haug, ich fange gerne mal an. Max, du bist einverstanden. Was die Zahlen angeht, kann ich Ihnen gerne ein Update geben. Bis gestern Vormittag haben wir über 2.658 Visa für Personen ausgestellt, die von den Erdbeben betroffen sind. 2.300 davon waren Schengen-Visa nach diesem vereinfachten Verfahren, was Sie selber angesprochen haben. 358 waren Visa zum Daueraufenthalt im Rahmen des Familiennachzugs. Davon wiederum waren 268 für syrische Staatsangehörige. Nochmal vielleicht zum Vergleich und zur Einordnung. Sie hatten ja die Reise der beiden Ministerinnen, Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock, intensiv verfolgt. Sie wissen, dass wir dieses Verfahren überhaupt erst am 13. Februar ins Leben gerufen hatten, dieses vereinfachte Verfahren. Ab dem 16. Februar wurden die Visa überhaupt ausgestellt. Am 20.02., das mal als Vergleichsmaßstab, waren wir bei 96 Schengen-Visa. Wenn Sie das mit den Zahlen, die ich gerade genannt habe, vergleichen, kommt man ungefähr im Schnitt auf 150 Visa pro Tag. Sie sehen also, dass wir da wirklich sehr stark hinterher sind. Max, ich würde an dich geben.
Vielen Dank, aber dem kann ich nichts hinzufügen.
Also nochmal zur Erklärung explizit mit dem Bezug auf die syrischen Erdbebenopfer. Die haben kein Anrecht auf Schengen-Visa, habe ich das richtig verstanden? Sondern die kommen dann im Zuge eines Familiennachzugs. Weil wenn sie ein Schengen-Visa beantragen würden, wären sie für 3 Monate in Deutschland. Aber mutmaßlich wäre ja ihr Schutzstatus, wenn sie aus dem Bürgerkriegsland, aus Nordwestsyrien kommen, höher als quasi über das Schengen-Visa. Oder ist das die Begründung dafür?
Das hat mit der Rückkehrperspektive zu tun, unter anderem. Das ist ein Punkt in der Prüfung von Visa. Und da besteht natürlich bei türkischen Staatsangehörigen eine andere Perspektive als bei syrischen Staatsangehörigen. Und entsprechend werden da auch unterschiedliche Visa vergeben.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich auf der nächste Punkt auf meiner Liste, das Thema letzte Generation, auch langläufig als Klimakleber bekannt. Herr Bunzer, glaube ich.
Eine Frage an Frau Hoffmann. Die letzte Generation hat auch diese Woche wieder mit Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Olaf Scholz sagte mal, ich zitiere, die Leute, die im Stau stehen wegen der Aktion, verstünden nicht plötzlich die Ernsthaftigkeit des Anliegens der letzten Generation. Warum ist es so schwer, dass Politik und Aktivisten zusammenkommen und miteinander sprechen, statt übereinander sprechen? Und die gleiche Frage auch bitte an Frau Baron, mit der besonderen Berücksichtigung, dass der Minister Mitglied der Grünen ist.
Ja, also die Bundesregierung teilt ja grundsätzlich die Ziele der Klimaschützer, nämlich dass Klimaneutralität so rasch wie möglich erreicht werden muss. Das ist wirklich das Kernthema des Koalitionsvertrages und eines der allerwichtigsten Themen für die Bundesregierung. Es ist so, dass der Bundeskanzler sich ja auch einmal mit den Aktivisten getroffen hat. Es gibt also keine Verweigerung von Gesprächen oder irgendetwas in dieser Richtung. Aber ihm ist es eben wichtig, dass bei den Mitteln des Protests erstens der rechtliche Rahmen gewahrt wird und zweitens die Mittel auch zielführend sind und tatsächlich dem Ziel dienen, Gesellschaft und Politik zu sensibilisieren für diese Themen und nicht da möglicherweise Türen zu verschließen.
Ja, das kann ich nur für den Vizekanzler ebenso unterstreichen. Natürlich ist es legitim, für den Klimaschutz einzutreten und für den Klimaschutz zu protestieren, aber Protest oder legitimer Protest endet dort, wo Gewalt beginnt. Und das hat Minister Habeck auch immer sehr klar deutlich gemacht, dass die Grenzen des Rechts hier zu wahren sind.
Danke. Weitere Fragen zu dem Komplex. Herr Jung.
Hat der Minister bisher Gewalt erlebt bei der letzten Generation?
Das gilt für alle Formen des Protests und für jede Form von Demonstration. Die sind natürlich legitim, man kann für viele Interessen eintreten, aber die Grenzen des Rechts gelten und wo Gewalt eine Rolle spielt, sind die Grenzen des Rechts überschritten.
Ja, aber Sie haben jetzt ja das Thema Gewalt ins Spiel gebracht. Der Kollege hat gerade die letzte Generation angesprochen. Haben Sie Kenntnis über Gewalttaten der letzten Generation?
Und so wie ich meine Äußerung getätigt habe, so belasse ich sie.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Jung eine Frage zu Nord Stream 2.
Weil auch ja, Frau, davon betroffen Frau Hoffmann, ist. Sie hatten ja, als es Medienberichte vor ein paar Wochen gab, da gab es ja den Artikel von Herrn Hirsch, die haben Sie ja kommentiert. Darum würde ich gerne einen Kommentar haben zu den Rechercheergebnissen unserer Kollegen zum Thema Nord Stream Sabotage. Wir wissen ja, worum es geht.
Ja, also die Bundesregierung, der Bundeskanzler hat, wie auch den Artikel von Herrn Hirsch natürlich, diese Berichterstattung auch zur Kenntnis genommen. Es wird ja seit Oktober 2020 von der Generalbundesanwaltschaft hier in Deutschland zu dem Fall ermittelt. Das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei sind involviert. Und die Hoheit des Verfahrens liegt auch beim Generalbundesanwalt. Also alle Fragen, die etwa den Sachstand der Ermittlungen betreffen, wären dorthin zu richten. Für den Bundeskanzler kann ich sagen, dass er froh ist, dass diese Ermittlungen voranschreiten und dafür auch den ermittelnden Behörden dankbar ist. Es ist ja beeindruckend, dass da offensichtlich auch Fortschritte erzielt werden. Viele dachten ja, dass das dazu vielleicht gar nicht kommen würde. Und wie die Bundesanwaltschaft ja gesagt hat, die Ermittlungen laufen und wir, was jetzt weitere Sachstände und Ergebnisse angeht, bleibt es abzuwarten.
Bei Herrn Hirsch haben Sie ja auch gesagt, also zu diesem Bericht von ihm, Zitat, der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, die die Behauptungen in diesem Artikel in irgendeiner Weise unterstützen würden. Wie ist das jetzt auf die Berichterstattung diese Woche bezogen? Liegen Ihnen dort Kenntnisse vor, die die Behauptungen in dem Artikel in irgendeiner Weise unterstützen?
Also alle Kenntnisse zum Stand der Ermittlungen wären beim Generalbundesanwalt abzufragen. Der ermittelt ja, das ist nicht die Bundesregierung, sondern der Generalbundesanwalt.
Ja, aber Sie haben sich ja zu Herrn Hirsch geäußert und dass Sie da keine unterstützenden Kenntnisse haben über dessen Behauptungen. Wie ist das jetzt bezogen auf die Berichterstattung aktuell?
Wie gesagt, die Berichterstattung bezieht sich ja auf die Ermittlungen. Und diese Ermittlungen liegen beim Generalbundesanwalt. Und dort wäre zu fragen, was der aktuelle Stand ist der Ermittlungen.
Herr Jess.
Nun ist es so, dass der Vorsitzende des Geheimdienstkontrollgremiums des Bundestages kritisiert hat, dass das Gremium nicht ausreichend und halbwegs transparent von der Bundesregierung informiert wird. Es ist ja unbestreitbar, dass die Bundesregierung über Erkenntnisse verfügt, da es Bundesbehörden bzw. Dienste sind, die diese Ermittlungen führen. Wann wird die Bundesregierung diesem Begehren des Geheimdienstkontrollausschusses nachkommen und transparent informieren, über welchen Erkenntnisstand sie selbst unabhängig vom Generalbundesanwalt verfügt?
Nach meinem Kenntnisstand ist da heute eine Unterrichtung geplant.
Ja, der Termin ist für heute angesetzt. Und wird die Bundesregierung diesem Begehren des Vorsitzenden nachkommen?
Die Bundesregierung wird in dem angemessenen Ausmaß natürlich ganz selbstverständlich und so gehört es sich auch, und das ist auch ordnungsgemäß, den Bundestag unterrichten.
Herr Körper dazu. Hat sich erledigt. Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen, haben Sie noch eine Frage dazu?
Ja, da man wirklich davon ausgehen muss, dass die Bundesregierung eigene Erkenntnisse hat, zu den berichteten und nicht widersprochenen Ergebnissen gehört, dass auf dem Tisch der Andromeda, dieser nebelhaften Charterjacht, Rückstände oder Überreste von Sprengstoff gefunden wurden, ist das nach Kenntnis der Bundesregierung chemisch identisch mit dem Sprengstoff, der an den Leckagen der Pipelines gefunden wurde?
Das ist ja auch eine Frage, die jetzt den Sachstand der Ermittlungen und die Einschätzung anbetrifft. Und wie gesagt, das sind alles Fragen, die nicht an die Bundesregierung zu richten sind, sondern an den Generalbundesanwalt. Ich verstehe Wissbegehren und wir sind alle an einer möglichst raschen Aufklärung und Unterrichtung interessiert. Aber ich kann hier an dieser Stelle wirklich nichts anderes sagen, als dass da man mit der zuständigen Behörde sich in Verbindung setzen muss.
Aber nochmal, der Hintergrund der Frage ist ja, dass diese Erkenntnisse von Bundesinstitutionen erhoben wurden. Das heißt, die Bundesregierung verfügt auch über diese Erkenntnisse. Sie verfügen darüber, sie wollen sie uns aber nicht sagen. Ist das so?
Die Hoheit des Verfahrens liegt bei der Generalbundesanwaltschaft. Und deshalb sind die auch diejenigen, die darüber informieren sollten.
Jetzt, Herr Körper, bitte.
Jetzt dann doch nochmal. Aber es ist doch bemerkenswert, dass Sie bei dem ersten Bericht von Herrn Hirsch, wusste die Bundesregierung oder hatte dazu keine Erkenntnis und haben Sie gesagt, es ist Ihnen nichts dergleichen bekannt. Dann ist ja die Frage, ob Ihnen das jetzt bekannt war, schon naheliegend, oder?
Ja, ich kann nur sagen, dass das Verfahren vom Generalbundesanwalt ja ermittelt wird und alle Erkenntnisse wären bei ihm abzufragen. Dazu kann ich wirklich nichts sagen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann würden wir Herrn Karl an dieser Stelle entlassen, wenn er, glaube ich, seinen Zug bekommt. Und wir kommen zum nächsten Thema. Das hat Herr Steinkohl mir zugerufen. Da geht es um das Thema Bildung und die Energiepauschale. Da sind Sie, ne?
Genau, es gab ja ans Bundesbildungsministerium. Es gab ja die Ansage, dass heute mit der Auszahlung der Energiepreispauschale für die ersten glücklichen Studierenden begonnen werden soll. Meine Frage ist erstens, ist dem so? Ist das erfolgt? Wurde das angewiesen? Und zweitens, bis wann soll das eigentlich für alle Studierenden über die Bühne gegangen sein?
Also was ich bestätigen kann, ist, dass im Rahmen der Pilotphase, die ich ja letzte Woche hier auch schon angekündigt habe, an ersten Bildungseinrichtungen oder über erste Bildungseinrichtungen jetzt Auszahlungen stattgefunden haben. Das ist korrekt. Es handelt sich insofern nicht um den Start der kompletten Beantragungsphase. Da haben sich ja die Länder oder wir haben uns mit den Ländern da ja darauf geeinigt, dass der in der kommenden Woche erfolgen soll. Aber in der Tat ist es richtig, dass einzelne Bildungseinrichtungen in ausgewählten oder sagen wir mal in Ländern, die entschlossen haben, diese Pilotphase mitzumachen, jetzt bereits einen vollständigen Zyklus von der Beantragung bis hin zur Auszahlung der Pauschale durchgegangen sind.
Die zweite Frage?
Naja, die zweite Frage, das kann ich so nicht beantworten. Die Ergebnisse oder sagen wir mal die Zeiträume, die wir aus der Pilotphase sehen, machen uns zuversichtlich, dass das, wie wir es immer kommuniziert haben, dann auch schnellstmöglich passieren wird. Was ich natürlich überhaupt nicht sagen kann, ist, wie schnell 3,5 Millionen Studierende ihre Anträge stellen. Und davon ist das ja einfach auch mal abhängig. Also das kann ich nicht beantworten, das ist Spekulation.
Nachfrage, nun liegt ja nahe, dass viele auf das Geld angewiesen sind und deswegen es auch beantragen werden, sobald es geht. Sind denn die technischen Voraussetzungen so, dass das auch funktioniert oder brechen dann wieder, wie das in Deutschland so gerne passiert, alle Server zusammen?
Also ich würde mal diese implizite Unterstellung übergehen und sagen, ich denke, wir sind gut vorbereitet.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jung.
Letzte Woche wurde ja bekannt oder haben Sie bekannt gemacht, dass 6.500 Anträge bisher gestellt wurden, auch im Rahmen dieser Pilotphase. Wie viel sind es denn jetzt?
Das habe ich nicht bekannt gegeben.
Aber das waren offizielle Zahlen.
Ich kann Ihnen
das habe ich vom Staatssekretär des Bundesinnenministeriums.
Also ich kann Ihnen zur Antragszahl jetzt in der Pilotphase keine Angabe machen.
Und mich würde mal interessieren, zur Bund-ID, hat die Ministerin eigentlich eine Bund-ID?
Das fällt in den Privatbereich der Ministerin. So haben wir auch entsprechend geantwortet bereits. Die Anfrage hatten wir mehrfach.
Aber Sie könnten ja sagen, wenn es so wäre.
Ich überlasse Ihnen die Spekulation. Ich sage, das ist eine Angelegenheit, die den Privatbereich der Ministerin berührt.
Ja, bei den Studierenden ja auch. Und die zwingen Sie dazu.
Herr Jung, wir haben doch die Frage zum Thema Zwang Bund-ID in der vergangenen Woche hinlänglich diskutiert. Und eigentlich habe ich zu den Ausführungen nichts weiter beizutragen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Jetzt habe ich hier kein Thema mehr auf meiner Liste, aber ganz viele Fragen noch. Ja, ich weiß ja jetzt schon, dass Sie dran sind. Sie sind ja auch dran mit einem weiteren Komplex. Dann habe ich Herrn Rinke und Herrn Feld, glaube ich, und den Kollegen. So, bitte, Herr Jess.
Ja. Sorry, dass ich da etwas aufgeregt war.
Aber Sie sind immer etwas aufgeregt, das macht aber nichts. Ja, dann komme ich gut zurecht.
Das unterscheidet unsere Temperamente voneinander, Herr Vorsitzender.
Das ist okay.
Herr Alexandrin, Frage also ans Verkehrsministerium. Was hat den Verkehrsminister dazu bewogen, in Frage der E-Fuels sozusagen da doch zu sagen, nee, jetzt muss Brüssel eine Regelung dafür finden, nachdem er noch vor einem Jahr zu erkennen gegeben hat, öffentlich, dass in absehbarer Zeit überhaupt nicht genügend E-Fuels für Verbrennermotoren in Pkw zur Verfügung stehen würden. Und mit dem wörtlichen Zitat, man muss Energieträger dort einsetzen, wo sie effizient sind. Und für Pkw war das nach seiner damaligen Auffassung nicht E-Fuel, sondern die Elektromobilität. Also was hat da diesen Kurswechsel bewirkt?
Da gab es keinen Kurswechsel. Dem möchte ich mal eindeutig widersprechen. So, und ich glaube, zur Frage der E-Fuels haben wir uns ja letzte Woche sehr, sehr ausführlich auseinandergesetzt. Das kann ich gerne nochmal tun. Es ist kein plötzlicher Shift, sondern wie wir mehrfach dargelegt haben, haben wir uns bereits im Trilogverfahren deutlich gemacht, dass wir ob der Wichtigkeit des EU Fit for 55-Programms, wo wir hier vorankommen wollen, an der Stelle nicht aufhalten wollen, allerdings unter der Zusicherung, und die befindet sich ja dann im Erwägungsgrund, dass die Kommission eben einen Vorschlag macht, wie E-Fuels weiter eingesetzt werden können, auch nach 2035, also wie Motoren oder Fahrzeuge mit Motoren, die eben nachweislich nur mit E-Fuels betankt werden, weiterhin zugelassen werden können. Und deswegen ist diese Entscheidung jetzt nicht, wie Sie unterstellen, eine Überraschung, sondern von Anfang an so angelegt und kann auch ehrlich gesagt niemanden überraschen, denn auch das war ja schon Thema der Koalitionsverhandlungen 2021.
Ja, gleichwohl, wenn vor einem Jahr gesagt wird, für Pkw-Verbrennermotoren.
Entschuldigung, den Aspekt habe ich vergessen, den ergänze ich gerne nochmal. Es geht hier, und das möchte ich auch nochmal deutlich sagen, nicht um ein Entweder-Oder. Es wird in der Mobilität nie so sein, dass wir sagen werden, wir haben nur die Elektromobilität oder wir haben nur E-Fuels oder wir haben nur Wasserstoff oder wir haben nur den oder diesen Antrieb. Sondern wir werden in Zukunft eben einen Mix aus verschiedenen Antrieben für verschiedene Einsatzzwecke haben. Und klar ist, E-Fuels werden wir besonders in den Bereichen brauchen, die Sie genannt haben und die auch der Minister genannt hat. Das wird sein im Bereich des Schwerlastverkehrs, im Bereich des Schiffsverkehrs, aber auch im Bereich des Flugverkehrs, weil wir eben hier gar keine Alternativen haben. Wir müssen uns aber eben auch mit der Frage beschäftigen, wie wir in Zukunft die Bestandsflotte, die eben auch noch einen erheblichen Anteil haben wird, betreiben wollen, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen. Und hier können E-Fuels eben auch eine Antwort bieten. Und darüber hinaus geht damit einher, dass man eben auch für neue Fahrzeuge hier kein Verbot herstellen möchte, weil man eben sich alle Technologieoptionen, die dazu beitragen können, dass wir Klimaneutralität im Verkehr erreichen, offen halten muss.
Wenn ich dann die Frage ans BMU stellen darf, ist nach Ihrer Kenntnis in absehbarer Zeit damit zu rechnen, dass genügend E-Fuels zur Verfügung stehen werden, um damit Pkw-Motoren zu betreiben?
Ich hatte ja vergangene Woche hier schon mal ein bisschen mehr dazu ausgeführt. E-Fuels sind zugelassen, sie werden aber zurzeit nicht am Markt angeboten, weil es einfach noch nicht genug gibt. Die Technologie ist aus dem Labor noch nicht auf dem Markt angekommen. Das wird noch einige Zeit brauchen. Da gibt es unterschiedliche Prognosen, auch was die tatsächliche Verfügbarkeit angeht. Aber da sind wir uns einig mit dem Verkehrsministerium. Wir werden auch in Zukunft neben der Elektromobilität im Straßenverkehr eben auch Flüssigkraftstoffe für andere Bereiche des Verkehrsbereichs auf jeden Fall brauchen. Es wird nicht die Silver Bullet geben, es wird nicht den einen Heizbringer geben. Wir werden auf verschiedene Dinge setzen müssen. Man kann nicht von heute auf morgen fossiles Benzin ersetzen. Und deshalb muss man klug ansetzen, welchen Kraftstoff, welche Energieform man wo ansetzt. Und der Kollege hat ja schon gesagt, Schiffe und Flugzeuge kann man nicht elektrifizieren. Da ist es sinnvoll, auf E-Fuels zu setzen. Im Straßenverkehr gibt es Alternativen. Aber auch da ist richtig, die Bestandsflotte, über die wir reden, das schließt ja auch niemand aus, dass auch dort weiterhin beispielsweise E-Fuels oder andere Flüssigkraftstoffe eingesetzt werden können.
Herr Jung dazu.
Herr Scholzenberg, wenn der Verkehrsminister im Januar 2022 dem Tagesspiegel gesagt hat, Zitat, wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind, dann ist es beim Pkw der E-Antrieb. Wenn er sagt, auf absehbare Zeit werden wir nicht genug E-Fuels haben, um die zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Und wenn er sagt, wenn man sich die EU-Regulierung anschaut, sieht man, dass die Entscheidung für die E-Mobilität längst gefallen ist. Dann hört sich das an wie Frau Lemke. Irre ich mich?
Entschuldigung, darf ich da ganz kurz, weil es ja um den Verkehrsminister geht, vielleicht antworten?
Wie gesagt, Zitate stehen ja für sich, das ist ja...
Nein, also Sie stellen sie aber in einen falschen Zusammenhang und den möchte ich gerne richtigstellen.
Er hat ein Interview zu E-Fuels gegeben, dem Tagesspiegel, und hat gesagt, E-Fuels sind nicht mehr sinnvoll.
Ja, und er hat darüber hinaus sehr viele weitere Interviews gegeben, die Sie hier nicht zitieren. So. Und ich möchte es einmal in den Zusammenhang nochmal bringen, den Sie hier wieder falsch... Darf ich kurz ausreden? Den Sie hier wiederum falsch darstellen. Es geht nicht, und das hat er da auch gesagt... darum, dass wir die Elektromobilität ausschalten, sondern im Gegenteil, wir tun doch alles als Ministerium und als Bundesregierung dafür, dass wir den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland und in Europa vorantreiben. Wir haben mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur 1 ein ausführliches Ladenetz im Privatbereich. Wir sind jetzt dabei, das Ganze auszuweiten auf den Lkw und den Schwerlastverkehr und setzen maximalste Anreize, dass Elektromobilität sich durchsetzen kann. Damit ist aber immer noch nicht beantwortet, wie die Frage der Bestandsflotten gelöst wird. Und nur das Argument zu sagen, dass man nicht genug E-Fuels zur Verfügung hat, ist doch kein Argument dafür, sie zu verbieten. Sondern man muss doch jetzt die Investitionsanreize offen halten, damit in Zukunft mehr E-Fuels auf den Markt kommen, die wir ja nachweislich für verschiedene Sektoren brauchen.
Wie gesagt, die Frage an das BMU steht. Und Herr Minister der Wissing hat selbst gesagt, dass es nicht effizient ist. Also quasi eine völlige blöde Idee, E-Fuels für PKWs einzusetzen. Möchten Sie Ihrem eigenen Minister widersprechen?
Nein, überhaupt nicht. Und es geht auch hier gar nicht um diese Frage, sondern es geht darum, wie wir bis 2045 klimaneutral werden. Und wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, dann können Sie mir den gerne nennen, dann nehmen wir den gerne auf. Aber ich habe bisher keinen von Ihnen bekommen.
Jetzt ist erstmal Herr Stoltenberg dran, bevor wir weiter über diese Fragen diskutieren.
Also ich möchte die Aussagen des Verkehrsministers nicht interpretieren. Ich denke, die stehen für sich. Aber was ich vielleicht noch in Ergänzung sagen möchte, mir ist niemand bekannt, der E-Fuels verbieten möchte. Also E-Fuels sind zugelassen. Diese Bundesregierung setzt sich dafür ein, über die Treibhausgasminderungsquote E-Fuels gefördert werden. Und wir als BMUV unterstützen auch die Forschung daran. Wir brauchen alle Optionen für die Klimaziele im Verkehr. Dazu gehören Flüssigkraftstoffe wie E-Fuels, aber eben auch tatsächlich aus biogenen Quellen, wie beispielsweise Abfall- und Reststoffen. Wir alle haben ein unterschiedliches Potenzial, das müssen wir verwenden. Und das wird uns helfen, die verschiedenen Bereiche dort, wo es sinnvoll ist, eben auch zu dekarbonisieren.
Bitteschön.
Lernfrage an Herrn Stolzmerk und Herrn Alexandrin zum Thema E-Fuels. Gelten eigentlich im Ausland produzierte E-Fuels auch in Deutschland als klimaneutral?
Also da muss man, glaube ich, sehr genau hinschauen. Es gibt ja da europäische Regelungen dafür. Wir arbeiten ja im europäischen Binnenmarkt. Und dafür gibt es dann eben auch tatsächlich entsprechende Regelungen, die festlegen, wie E-Fuels klimaneutral sind. Ich glaube, vielleicht würde ich Ihnen die technische Frage einfach nochmal weiter nachreichen wollen, damit wir Ihnen genau sagen können, an welcher Stelle im Gesetz auch unter der jeweiligen BIMSCHV das eben steht.
Ergänzung, Herr Richterin?
Nee, zu den technischen Details nicht, aber aktuell geht es ja tatsächlich um die Frage, ob grundsätzlich nach 2035 noch Verbrennungsmotoren zugelassen werden können oder Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die eben nachweislich nur mit E-Fuels betankt werden können. Das andere ist ein anderer technischer Aspekt, der wird dann tatsächlich im Bundesemissionsschutzgesetz geregelt.
Nachfrage, aber es geht ja darum, das Thema Klimaneutralität zu erreichen, auch mit den E-Fuels. Und dementsprechend müssten die E-Fuels dann ja auch klimaneutral sein, also kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre pumpen. Und wenn das CO2 aber für die Herstellung in anderen Ländern genutzt wird, und in Deutschland dann das CO2 ausgestoßen wird, aber wiederum wäre das ja nicht klimaneutral.
Ich verstehe den Punkt.
Ergänzung des Forschungsministeriums, das ist doch auch gut.
Ja, ich würde gerne ergänzen, dass, glaube ich, in der ganzen Debatte ein Aspekt etwas zu kurz kommt, nämlich der Import. Also es wird ja immer so ein bisschen verkürzt darauf, ob es effizient ist, hier in Deutschland die Sachen herzustellen. Das ist der Grund, warum wir weitgehende Forschungskooperationen mit Ländern wie zum Beispiel Namibia, Australien und anderen Ländern angestoßen haben, die über ein Vielfaches an erneuerbaren Energien verfügen, wie wir das in Deutschland zur Verfügung haben. Das heißt, um diese Position auch nochmal zu unterstützen, es geht nicht um haben wir davon genug. Wir werden das auch importieren können, wie wir das mit anderen Energieträgern heute auch tun.
Herr Jessen, bitte.
Herr Alexandrin, möglicherweise habe ich Sie falsch verstanden, aber in Brüssel geht es doch um ein Verbrennerverbot, nicht um ein E-Fuel-Verbot. Oder können Sie uns jemanden nennen, der aktiv daran arbeitet, E-Fuels zu verbieten?
Oh, da möchte ich mir gerne nochmal korrigieren, nicht, dass bei Ihnen ein falscher Eindruck entsteht. Selbstverständlich geht es aktuell bei der Debatte in Brüssel um die Flottengrenzwerte und um die Frage, ob wir nach 2035 weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zulassen können, die nachweislich nur mit E-Fuels betankt werden können. Es geht ausdrücklich nicht um die Frage, ob wir E-Fuels verbieten oder nicht, sondern es geht um die Einsatzgebiete von E-Fuels. Und uns geht es darum, die Einsatzgebiete von E-Fuels als Option für klimaneutralen Verkehr möglichst weit offen zu halten.
Auch für Pkw.
Auch für Pkw.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich. Hey,
auch für Pkw, obwohl Ihr eigener Minister weiß, dass das absolut ineffizient ist.
Ich sage es gern nochmal. Wir müssen uns anschauen, wie sich E-Fuels entwickeln. Und sie mögen heute noch ineffizient sein und sie mögen in anderen Verkehrsträgern sinnvoller eingesetzt sein. Aber deswegen müssen wir doch trotzdem schauen, dass wir diesen Pfad, diese Technologie uns weiterhin offen halten.
Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Dann ist Herr Feld mit einem neuen Thema dran.
Ja, Frage ans BMG, Frau Günneberg, zum anstehenden Krankenhausgipfel. Können Sie uns da schon verraten, mit welcher Botschaft, mit welchen Erwartungen der Minister dort hingehen wird? Es gab ja im Vorfeld auch doch durchaus Meinungsunterschiede zwischen Ihrem Minister und dem NRW-Landesminister.
Zum Krankenhausgipfel werde ich mich jetzt hier nicht im Vorfeld äußern, denn die Meinungen vom Minister sind bekannt. Er hat vor allem betont, dass es, wenn wir über die Maßgaben reden, die für die Krankenhäuser dann gelten sollen, dass es bundeseinheitliche Regelungen geben muss. Und für die weiteren Gespräche, also wie dann am Ende dieser Referentenentwurf aussehen wird, die Gesetzesvorlage aussehen wird, da reden wir ja über Sommer. Wir haben noch 4 Gespräche in der Bund-Länder Arbeitsgruppe vor uns, wo mit den Ländern auch gesprochen wird. Und insofern bleibt das alles abzuwarten.
Ja, kurze Nachfrage, wenn ich darf. Sie haben also noch keinerlei Anzeichen, dass sich die NRW-Position und die Bundesposition irgendwie schon angenähert haben könnten.
Ja, da wird ja jetzt auch ein Konflikt heraufbeschworen, der so in diesem Maße, wie der jetzt konstruiert wird, gar nicht vorhanden ist. Natürlich haben die Bundesländer ihre eigenen Interessen und die sind auch natürlich nicht einheitlich, weil wir haben Flächenländer, wir haben Stadtstaaten, die unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Krankenhauslandschaften haben. Und insofern gibt es ja vor allem dieses verabredete Format Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die auf Grundlage der Vorschläge der Regierungskommission, die eingesetzt worden ist, beraten, wie die beste Lösung aussehen kann. Aber dass wir eine Krankenhausreform brauchen, wird von keinem bestritten, weder von den Ländern noch von irgendwem.
Bis weitere Fragen zu dem Komplex.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann das die letzte Frage für heute, Herr Kollege. Bitte schön.
Jetzt die Frage ans Finanzministerium. Können Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltsberatung weiter garantieren, dass die vom Finanzminister angekündigte Bildungsmilliarde auch im nächsten Jahr kommen wird?
Ich weiß jetzt nicht, ob er die Bildungsmilliarde mal angekündigt hat. Er hat auf jeden Fall sich dafür ausgesprochen, dass er das für sinnvoll und erstrebenswert hält. Und auch natürlich wird auch dieses Thema dann in den anstehenden Gesprächen zu beraten sein.
Wenn ich dazu eine Nachfrage stellen darf, also Herr Lindner hat es ja beim Dreikönigstreffen angekündigt und es ist ja vom Bildungsministerium auch fest eingeplant worden. Das heißt, es steht weiter zur Disposition.
Na, er hat gesagt, wir brauchen eine Bildungsmilliarde und hat sich dafür ausgesprochen. Und ich will mich jetzt aber hier nicht an der Stelle festlegen. Und wie gesagt, wir reden hier nicht über die Beratungen, die eigentlich intern laufen.
Gibt es weitere Fragen zu der Bildungsmilliarde? Das sehe ich erstmal nicht.
Ich könnte noch was nachliefern
zum Thema
Cannabis. Hat mich die Kollegin informiert, dass da keine Einnahmen im Haushalt veranschlagt worden sind bislang, weil noch die gesetzlichen Grundlagen geklärt werden müssen.
So, damit sind wir jetzt heute beim Ende. Ich wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder.